Morgens vor dem ersten Kaffee, kritische Phase. Sockenschublade, Pulloverfach, Hosenstange, da muss jeder Griff sitzen. Aber das modulare Schranksystem macht's ja möglich. Was, wenn das Prinzip im Schaltschrankbau genauso funktioniert? Nach dem Motto, suchst du noch oder baust du schon? Herzlich willkommen bei Elektrisiert, dem Podcast von Phoenix Kontakt mit Christina Janich. Jeder Griff ein Treffer? Klar, das hat im Schaltschrankbau wenig mit Morgenmuffelei zu tun. In der Branche geht's vielmehr um Effizienz. Schon allein, weil bis 2030 weltweit mehr als 5,5 Millionen Schaltschränke gebraucht werden, nur um Energienetze auszubauen und zu modernisieren. Und Fachkräfte sind rar. Wie das trotzdem gelingen kann, darüber spreche ich mit Christoph Marten und Fabian Bertelsmeier. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo Christina.
Ihr beide seid Experten für Schaltschrankbau. Was heißt das genau? Jeder in einem Satz. Christoph, fang du mal an.
Ja, Experte im Schaltschrankbau heißt für mich, dass es eigentlich mein täglich Brot ist, zu Schaltschrankbauern zu fahren und dort Prozesse gemeinsam mit den Mitarbeitern zu optimieren.
Fabian?
Und ich höre Christoph sehr gut zu und bin auf der Suche nach neuen Produktideen, die den Schaltschrankbau, also die Effizienz bei den Schaltschrankbauern steigern können.
So ein Schaltschrank, der gilt ja so ein bisschen als Gehirn, ne? Also als Gehirn von Maschinen und Anlagen zum Beispiel. Die Schaltschrankbauer sind dann, ja, was sind die? Die Neurochirurgen oder wie würdet ihr das nennen? Also was brauchen die auch, um so ein Gehirn zusammenzubauen?
Ja, die brauchen erstmal einen guten Plan, damit sie wissen, was kommt eigentlich alles rein in dieses Gehirn, in diesen Schaltschrank. Und dann brauchen sie auch eine gute Art und Weise, das Ganze zusammenzubauen. Also eine Methodik, Arbeitsplätze, Equipment, Werkzeuge und so weiter.
Also ich würde sagen, um die Analogie wieder zur Medizin zu bringen, ist, wir brauchen mehrere Fachdisziplinen, den Allgemeinmediziner und aber auch den Herzchirurgen, der Programmierung vornimmt, den Takt gibt quasi für den Schaltschrank, für die Funktion. Also sind verschiedenste Fachdisziplinen, die ein Schaltschrankbauer braucht.
Die da zusammenkommen. Na und wir haben es eben ja schon so ein bisschen angedeutet, jeder Handgriff sollte irgendwie sitzen, sollte immer klar sein, wo was ist. Das ist ja immer, wenn es um Effizienz geht, sinnvoll. Und was ja auch noch ganz wichtig ist, ist ja der Arbeitsort, also der Arbeitsplatz, der beim Bauen vielleicht sogar noch anleitet und sagt, was ich als nächstes tun muss?
Das wäre ideal, wenn man im Grunde genommen jeden Werker vorstellen könnte und man die Anweisung bekommt, wie ein Schaltschrank letztendlich zusammengebaut werden muss, ohne dass man elektrotechnische Kenntnisse hat.
Da gehen wir ein bisschen genauer noch drauf ein. Und vor allen Dingen, was das dann am Ende bringt. Aber lass uns doch diesen Arbeitsplatz uns nochmal so bildlich ein bisschen mehr beschreiben, Christoph. Wie entsteht der eigentlich? Also du hast eben schon gesagt, dass du direkt zu den Schaltschrankbauern hingehst und mit denen irgendwie was austüftelst oder wie läuft das?
Genau, eigentlich ist es immer so, die drei Schritte kann man sich vorstellen, Analyse, Konzept, Umsetzung. Und in einer Analyse gucken wir uns erstmal an, wie arbeiten die heute? Wie sieht der Arbeitsplatz heute aus? Und in der Regel ist es im Schaltschrankbau so die klassische Werkbank, also vier Beine, eine Platte. Und das ist natürlich nicht gerade ein sehr effizienter Arbeitsplatz, weil viel Fläche, viel Möglichkeiten zu arbeiten, also wenig Standards. Und da versuchen wir mit den Mitarbeitern gemeinsam zu überlegen, wie könnte ein Arbeitsplatz aussehen, der perfekt zu dem Prozess passt. Also mal nicht direkt vom Arbeitsplatz zu kommen oder in Katalog zu schauen, sondern zu schauen, was musst du alles für kleine Schritte machen für Handhabung und wie könnte dich ein Arbeitsplatz optimal dabei unterstützen? Und das werden wir mit denen gemeinsam austüfteln sozusagen. Das heißt, da haben wir so eine Methode, die heißt Cardboard Engineering, wo die selber mal Prototypen von solchen Plätzen bauen können, die testen können und wenn sie damit zufrieden sind, dann setzen wir die auch gemeinsam um.
Du sagst bauen, du sagst Cardboard, das klingt für mich nach Pappe, Geschenkpapierrollen.
Genau.
Ich weiß ja, wie sie aussehen, aber beschreib doch mal.
Genau, also wir bringen diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Geschenkpapierrollen mit, die halt ein bisschen härter sind, damit man damit bauen kann, verschiedene Verbinder, Platten. Und dann geht es darum, eigentlich die Kreativität so ein bisschen anzukurbeln und mal zu überlegen, wie könnte ich diese Stangen so aufbauen, dass ein recht ergonomischer und effizienter Arbeitsplatz rauskommt. Also die bauen 2, 3, 4 Stunden und basteln diese Rohre so zusammen, dass nachher ein Arbeitsplatz rauskommt, der relativ echt aussieht, aber ist immer noch in Pappe. Es ist halt nur ein Prototyp.
Was ist dann dein Job, Fabian? Also das klingt jetzt sehr maßgeschneidert für jeden Kunden.
Genau, Christoph ist immer sehr individuell bei den Kunden unterwegs und wir aus dem Produktmarketing beobachten halt sehr genau, was eben auch für die Breite nützlich sein kann. Das heißt, aus ganz vielen Consulting-Projekten versuchen wir halt den Bedarf für möglichst viele Kunden zu identifizieren, um eben Standardprodukte da eben rauszuentwickeln. Also um die Analogie zu schaffen zum Möbelhersteller, wäre Christoph eher als Tischler unterwegs und ich bin dann eher so das Möbelhaus, das möglichst einen modularen Baukasten haben möchte.
Wie ist denn diese Idee bei Phoenix Contact eigentlich entstanden, sowas zu bauen und das auch so zu machen, wie ihr es macht?
Ja, bei uns die Grundidee, Arbeitsplätze auf so eine Art und Weise zu gestalten und zu bauen, ist eigentlich in den eigenen Produktionen entstanden, weil wir in der Phoenix-Produktion schon vor 15 Jahren uns überlegt haben, wie müssen eigentlich Arbeitsplätze aussehen, damit wir optimal eine Klemme bauen können oder eine Klemmenleiste oder Geräte für den Überspannungsschutz. Und da haben wir diese Methode damals schon erlernt. Und mit den Jahren, mit der Erfahrung, wie wir mit dieser Methode umgegangen sind, mit den Phoenix-Mitarbeitern, haben wir irgendwann gesagt, das können wir auch unseren Kunden im Schaltschrankbau anbieten. Also eigentlich lange erlernt und validiert diese Methodik intern und jetzt bieten wir es den Kunden draußen an.
Die aber wahrscheinlich ganz angetan sind davon.
Ja, tatsächlich. Das Thema kommt sehr, sehr gut an, weil es eben auch den Zahn der Zeit trifft, gerade in Hochlohnländern, in Europa eben auch Effizienz zu steigern, wettbewerbsfähig zu sein und auch mit dem Fachkräftemangel eben umgehen zu können.
Sag doch nochmal, Fachkräftemangel, was heißt das konkret? Also was muss so ein Schaltschrankbauer mitbringen an Background eigentlich, wenn man jetzt mal absieht von den Effizienzmaßnahmen, die wir bei Phoenix Contact möglich machen?
Üblicherweise trifft man in der Werkstatt, also da, wo die Schaltschränke gebaut werden, Elektrofachkräfte, Elektroniker zum Beispiel, die dann letztendlich auch den gesamten Schaltschrank von vorne bis hinten aufbauen. Auch sehr viele Tätigkeiten machen, für die sie eigentlich überqualifiziert sind. Kommissionieren, vorbereitende Tätigkeiten, mechanische Tätigkeiten am Schaltschrank. Und um Effizienz eben steigern zu können und dem Fachkräftemangel eben auch zu entgegnen, ist es natürlich vom Vorteil, wenn man gewisse Tätigkeiten auch auslagern kann an Mitarbeiter, die eben angelernt sind und eben keine Elektrofachkräfte, die Mangelware sind auf dem Markt.
Das heißt, da kommen wir ja dazu, dass es ja auch eine gewisse Anleitung geben muss. Wann muss ich eben was greifen? Wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Das läuft ja richtig über so ein, ja, wie so ein iPad oder ein Touchpad oder wie, ne?
Genau, also wir haben zum Beispiel Arbeitsplatzlösungen, die können eben aus Consulting-Projekten entstehen oder auch bei uns von der Stange gekauft werden, die letztendlich basierend aus den Engineering-Daten eine Stück-für-Stück-Anleitung generieren. Also man muss keine Elektrofachkraft sein, man muss kein Verständnis haben für Schaltpläne oder ähnliches, sondern man bekommt Schritt für Schritt angezeigt, wie beispielsweise eine Klemmleiste aufgebaut werden muss, mit wie vielen Komponenten, welche Stückzahl und ähnliches. Das ist im Grunde genommen wie Lego bauen.
Mich würde ja mal interessieren, das ist wahrscheinlich bei dir noch eher so als bei Fabian, weil du viel bei Kunden bist. Wie ticken die eigentlich so Schaltschrankbauer? Ich habe noch nie einen kennengelernt.
Ja, wie ticken die? Unterschiedlich würde ich erstmal sagen. Viele kommen halt wirklich aus dem Handwerk. Das heißt, da ist noch das, sie wollen eigentlich alles machen. Das ist auch so ein bisschen das, was dem vielleicht entgegensteht oder wo auch so ein bisschen wir als Psychologen auch gefragt sind. Weil wenn wir denen jetzt sagen, da ist ein Tablet oder da leuchtet irgendwas und da musst du nur noch hingreifen, wenn es da leuchtet, dann sagen die ja, aber dafür habe ich doch nicht gelernt. Also ich bin ja hier eine absolute Fachkraft, ich kann den Schrank von vorne bis hinten bauen. Das heißt, da müssen wir so ein bisschen Überzeugung leisten und sagen, ja, aber deine Kapazität ist auch nur begrenzt. Und gerade wenn wir mehr und mehr Schränke bauen wollen, dann müssen wir halt diese Kapazität so gezielt wie möglich einsetzen. Da müssen wir halt dran. Das heißt, da ticken die teilweise so ein bisschen. Natürlich haben wir auch andere Unternehmen, die sehr viel größer sind, wo auch schon Strukturen sind, wie ein Konzern, wie bei Phoenix Contact und so weiter. Aber gerade so dieser, ich sag mal, Handwerksbetrieb, da ist so ein bisschen der Stolz des Handwerkers, den man berücksichtigen muss zumindest dabei.
Und da braucht es so ein bisschen deinen belehrenden Beratungsstil. Du hast erzählt, du kommst aus einer Lehrerfamilie. Ich kann da gut mitreden. Bei mir ist es genauso. Wir haben das ja irgendwie so, dieses Belehrende, das ist uns ja irgendwie in die Wiege gelegt, oder?
Ja, ich glaube schon. Ich hoffe, dass es nicht allzu belehrend wirkt, weil das sollte wahrscheinlich oder wird am Ende abschreckend sein. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man sehr viel zuhört. Also was wir machen gerade am Anfang, wenn die Mitarbeiter uns erzählen, wie sie arbeiten, dann müssen wir einfach zuhören, die richtigen Fragen stellen, weil der Idealfall ist ja immer so, dass die selber auf Ideen kommen, also selber auf Lösungen kommen. Wenn wir denen jetzt sagen, hier, geh bitte jetzt hier immer links rum, dann werden sie sagen, nee, warum sollte ich? Ne? Weiß ich selber besser. Also müssen wir die ein bisschen kitzeln durch Fragen stellen, damit die selber mal auf andere Wege kommen, als wie sie es vielleicht die letzten 20 Jahre gemacht haben.
Das stimmt. Kommen wir mal, weil wir jetzt ja gerade von dem Beratungsstil gesprochen haben, der natürlich nett gemeint war, ist ja klar. Ne? Du bist auch Musiker, da kommen wir nämlich mal ein bisschen zu dir außerhalb von Phoenix Contact.
Genau, ich bin in so einer kleinen Zwei-Mann-Band, das heißt, wir sitzen gerne so auf regionalen Bühnen und unterhalten die Leute ein bisschen. Auch das ist, glaube ich, etwas neben diesem Lehrergehen, was man haben muss, Berater sein, dass man auch gerne auf einer Bühne steht oder gerne vor Menschen steht. Also genau, das ist etwas, was ich mir so zum Hobby gemacht habe und gerne tue.
Ja, schön. Christoph Marten im Podcast Elektrisiert. Ich spreche heute nicht nur mit Christoph Marten, sondern auch mit Fabian Bertelsmeier über modulare Arbeitsplatzsysteme für die Schaltschrankbaubranche. Haben eure persönlichen Erfahrungen eigentlich Einfluss auf das, was hinterher bei Phoenix Contact entsteht? Also auf das, was wir daraus machen? Da frage ich dich jetzt mal, Fabian, weil Christoph hat es ja eben schon so ein bisschen erzählt.
Ja, tatsächlich durfte ich auch mal eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik absolvieren während meines dualen Studiums. Und ja, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, auch in der Praxis im Grunde genommen die Sachen aufzubauen und in Betrieb zu nehmen, die Funktion zu sehen.
Das heißt, du kannst es ja auch gut nachvollziehen, was da die Anforderungen sind, was da auf die Leute zukommt, was sie machen müssen.
Ja, definitiv. Und vor allen Dingen, welche Tätigkeiten extrem zeitraubend sind und auch nervig.
Jetzt ist deine Ausbildung, deine praktische ja das eine. Du sagst aber, du hast ein duales Studium gemacht und hast ja auch da wissenschaftlich dich mit dieser ganzen Thematik auseinandergesetzt. Jetzt nicht nur im Studium, sondern auch später noch. Es gibt ja eine sogenannte Schaltschrankbaustudie, an der du ja auch beteiligt bist.
Genau, also die Ruhr-Universität Bochum hat für uns eine Schaltschrankbaustudie durchgeführt und hat in Deutschland 50 Schaltschrankbauer befragt zu unterschiedlichsten Themengebieten.
Und da ist was bei rausgekommen?
Oh, eine Vielzahl ist da rausgekommen. Ich glaube, das würde auch den zeitlichen Rahmen sprengen.
Aber so ein paar Kernergebnisse,
kannst du ja mal sagen. Also vieles hat eigentlich das Bauchgefühl, was man hatte, einfach nochmal untermauert. Einfach, was man jetzt auch schon so an Marktwissen aufgebaut hat. Aber manche Daten erschrecken einfach auch, wenn man zum Beispiel sieht, wie viele Schaltschrankbauer einfach auch Medienbrüche haben, gerade wenn es vom Engineering in die Produktion geht, wie viel dort mit Papier tatsächlich noch gearbeitet wird. Dort werden Änderungen in Papier eingetragen und dann wieder reverse-engineered zurück ins Engineering. Also das ist schon wirklich erschreckend, was da eben auch ja, an Verschwendung im Grunde genommen herrscht.
Ja, das Thema Digitalisierung ist, glaube ich, auch ein ganz großes in der Branche, ne? Dass sich da, du hast es ja gerade schon gesagt, dass da noch viel auf Papier gemacht wird. Das ändert sich aber, oder?
Ja, das ist tatsächlich mit einer der größten Trends für die Schaltschrankbauer und die größten Herausforderungen gleichzeitig. Die müssen mehr digitalisieren, damit sie effizienter werden können, um halt eben auch Werkeassistenzsysteme oder auch Automatisierung einsetzen zu können, weil das ist die Basis dafür, dass man eben vernünftige Daten hat, um das zu tun. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung für die Schaltschrankbauer, die dort dann da wirklich tagtäglich dran kämpfen an den Datenqualitäten und Ähnliches.
Welche Erkenntnisse gibt es noch? Also ich denke gerade an diese 5,5 Millionen Schaltschränke, die weltweit bis 2030 gebraucht werden. Das ist ja eine Menge, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Also wenn man sich überlegt, dass es vielleicht auch gar nicht so viele Schaltschrankbauer weltweit gibt?
Ja.
Fragezeichen?
Es gibt schon viele Schaltschrankbauer. In Deutschland sind es ca. 5.000 an der Stelle. Also es gibt viele, die sich damit beschäftigen, mit der Thematik. Und ja, was auch in aller Munde ist, das Thema Energiewende, All Electric Society. Und man muss sich da vor Augen führen, dass ohne Schaltschränke dieses Thema überhaupt gar nicht möglich ist. Weil wir müssen immer entweder Energie wandeln, wir müssen steuern oder Ähnliches. Eigentlich, wir brauchen überall Schaltschränke. Das ist ja ein Fundament dafür.
Es werden auch nicht weniger, die gebraucht werden. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, in 2030 haben wir alle gebaut und dann ist gut.
Auch gerade so das Riesenthema aktuell ist auch das Data Center. Also wir brauchen riesige Data-Rechenzentren für künstliche Intelligenz und Ähnliches. Und die brauchen Unmengen an Energie und eben auch Steuerungsintelligenz, dass das überhaupt funktioniert.
Das macht es ja auch spannend für Phoenix Contact, Christoph, oder?
Genau, ich glaube, es ist halt ein Markt für die Zukunft, der jetzt nicht kleiner wird, wie wir gerade gesagt haben, sondern der weiter wächst und weiter neue Herausforderungen immer wieder mit sich bringt. Also diese Herausforderungen, nicht nur, dass wir die Kapazitäten schaffen, dass wir das Ganze auch effizient machen und dass man auch, wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken, auch mit den Weltmärkten einfach auch mithalten können, ne?
Ich will noch mal ganz kurz, jetzt machen wir einen kleinen Bruch, aber den mache ich extra, weil wir haben ja noch gar nicht so richtig über dich, Fabian, gesprochen. Den gibt es ja auch außerhalb von Phoenix Contact. Du hast in der Praxis viel gemacht. Bist du zu Hause auch so ein Praktiker?
Ja, tatsächlich bin ich ein Heimwerker zu Hause. Mit meinen Kids bin ich auch häufig am Basteln aus Holz, diverse Sachen und Ähnliches. Also ich mag es sehr gerne, mit den Händen irgendwas zu bauen und ja, zu machen.
Hast du mal ein Beispiel? Du sagst, aus Holz kann ja alles Mögliche sein.
Das geht von Außenküche bauen oder Ähnliches, Keller ausbauten. Ich habe auch ein älteres Haus komplett kernsaniert. Also da war schon einiges an Tätigkeiten.
Das macht ja auch Spaß. Machen viele Kollegen bei Phoenix Contact, dass sie so selber bauen. Du auch, Christoph?
Ich habe die handwerklichen Nichtfähigkeiten von meinem Lehrervater geerbt. Also sage ich mal nein.
Fabian Bertelsmeier und Christoph Marten im Podcast Elektrisiert. Lass uns nochmal zurückgehen zum Arbeitsplatz für die Schaltschrankbauer. Wir haben eben schon gehört, ihr habt aus Pappe gebaut, aus Metall, aus Kunststoff. Es ist aber ja trotzdem so, dass ein Kunde von außen vielleicht sich das ja gar nicht so vorstellen kann. Was heißt das denn? Wie sieht denn so ein idealer Arbeitsplatz aus, wo ich weiß, in welche Richtung ich sofort greifen muss und so? Gibt es denn eigentlich eine Möglichkeit, sich sowas auch mal in echt anzugucken?
Ja, da gibt es jetzt mittlerweile Möglichkeiten. Früher war es vielleicht immer nur auf der Messe einmal im Jahr, wo man mal sich Inspiration holen konnte. Wir haben vor einigen Jahren in Landsberg ein erstes sogenanntes Application Center aufgebaut. Das heißt, dort haben wir mal ein wenig den Schaltschrankbau der Zukunft aufgestellt. Das heißt, in einem sogenannten U-Format, wir nennen es auch Bumerang, haben wir die einzelnen Arbeitsplätze, die man für den Schaltschrankbau nutzen kann, von der Logistik über das Schneiden, mechanische Bearbeiten, Montage bis zum Verdrahten. Und dieses Application Center haben wir damals in Landsberg angefangen, um mit Kunden einfach in so einem Termin mal zu diskutieren, was ist vielleicht die passende Lösung für die, was können die bei sich auch einsetzen. Und haben jetzt mittlerweile auch ein Application Center hier in Blomberg aufgebaut und laden da auch gerne Kunden ein, mal mit uns gemeinsam in die Diskussion zu gehen und mal dort lang zu schauen.
Das ist ja auch nicht in einer halben Stunde erledigt, ne? Ihr plant da schon so einen, fast einen ganzen Tag ein für so einen Besuch von Kunden.
Genau, gerade wenn wir Kunden hier nach Blomberg einladen, dann bietet es sich natürlich an, auch mal das Werksgelände sich anzuschauen, den All Electric Society Park, den wir hier haben. Aber dann natürlich auch wirklich einen langen Termin im Application Center zu machen, nicht nur sich die Lösung anzuschauen, sondern viel drüber zu diskutieren und mal schon so in die Konzeptphase einzusteigen.
Und dann springt der Funke über.
Das kann man so sagen, genau, weil das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, wenn man nicht nur beim Kunden im Besprechungszimmer sitzt und mit dem vielleicht gemeinsam über Preislisten oder Kataloge guckt, sondern wirklich am Ort des Geschehens ist, weil da ist es am einfachsten zu überlegen, was ist jetzt der nächste Schritt? Wollen wir in ein Projekt einsteigen? Ist das vielleicht ein passender Arbeitsplatz? Wie geht es weiter?
Das klingt jetzt so ein bisschen so, als wären wir da wieder bei dieser individuellen Geschichte für jeden Kunden einzeln. Aber Fabian, ich könnte mir auch vorstellen, es gibt bestimmt auch Kunden, die kommen rein und sagen, so will ich es haben. Genau, ja, so, oder?
Tatsächlich gibt es das auch. Und wenn ich bei Christoph einmal ergänzen darf, ist es halt so, dass es auch am interessantesten ist, wenn man mit den Kunden eben diese Storyline durchspricht im Application Center und sie dann einfach auch reflektieren lässt. Man kommt dann in Diskussionen rein und man merkt halt, dass die Leute ihre jetzige Situation mit dem vorgezeigten Application Center Prozess eben vergleichen. Und die wissen in der Regel ziemlich genau, wo der Schuh drückt. Und die kommen dann halt eben auch mit neuen Ideen und Ähnliches. Und das ist eigentlich am interessantesten, den Leuten dann einfach, wie du eben schon gesagt hast, Christoph, einfach zuzuhören an der Stelle. Und es gibt auch die Leute, die dann einfach auch kommen, eine Lösung sehen und sagen, das ist das, was ich brauche. Das gibt es tatsächlich.
Entsteht aus sowas dann quasi auch so eine Serie von so einem modularen?
Ja.
Ich habe da was ganz Bestimmtes im Sinn. Das hat ja auch einen Namen hier bei uns.
Ja, tatsächlich. Zum Beispiel bei uns heißt es die Clipix Basic Line. Das sind halt sehr viele Arbeitsplätze, die im Grunde genommen aus ganz vielen Consulting-Projekten entstanden sind. Die haben wir uns angeguckt und dann haben wir gesagt, diesen Bedarf haben eigentlich sehr, sehr viele Kunden nach einer standardisierten Lösung und haben da dann eben bewusst einen Katalogartikel ausgemacht.
Oder andersrum eben, Christoph, bei dir ist es dann so, dass man dann individuell guckt und sich da was überlegt.
Genau, also klar, die Möglichkeit zu sagen, genau so möchte ich es haben, die haben wir immer, wenn wir im Application Center sind. Aber gerade wo der Kunde sagt, ja, ich möchte das ein bisschen anders haben, ein bisschen größer, ein bisschen länger, ein bisschen drehbar, was auch immer, dann sagen wir, das ist kein Problem. Genau dafür haben wir das Consulting mit dir, zu überlegen, wie könnte so eine individuelle Lösung ausschauen.
So oder so, es hat irgendwie Ähnlichkeiten mit unserem Möbelhaus, aber es hat auch Unterschiede, ne? Weil so eine 1:1-Beratung ist da ja bedingt vielleicht möglich, oder? Wie seht ihr das?
Ja, ich glaube, vielleicht muss man im Möbelhaus manchmal nach dem Verkäufer suchen, der einen berät. Wir versuchen sehr proaktiv mit dem Kunden da in die Beratung zu gehen und zu überlegen, was ist der passende Artikel, die passende Lösung für den Kunden. Und was halt immer uns wichtig ist, am Ende muss es etwas sein, was die Effizienz steigert. Das ist vielleicht der Unterschied zum schwedischen Möbelhaus, die vielleicht mehr Dekoration machen. Wir gucken wirklich 100%ig auf Funktion und auf Effizienzsteigerung bei den Kunden.
Ist das eigentlich so ein typisches Phoenix-Kontaktgeschäft, was ihr da macht? Oder ist es einfach, ja, unsere Komponenten, unsere Lösungen sind ja mit drin irgendwie ein Stück weit?
Ja, natürlich sind, sage ich jetzt mal, die Werkeassistenzsysteme oder Ähnliches sind dafür da, um Klemmenleisten zu bauen. Und da verbauen wir Phoenix-Kontaktgeschäft. Komponenten reinklemmen, Relais oder ähnliches. Aber es ist natürlich nicht das typische Geschäft für Phoenix Contact, dass wir Möbelstücke für den Shopfloor, für die Werkstatt verkaufen. Das ist schon was Besonderes für Phoenix.
Aber was Schönes Besonderes. Ja. Genau. Also ich glaube den Eindruck, dass ihr da ziemlich Spaß dran habt.
Ja, gerade weil man halt so tief in diese Kundenprozesse einmal reinschauen kann, was ja vielen vielleicht auch nicht so möglich ist, weil sie hier aus Blomberg heraus oder wo auch immer an den Standorten Lösungen überlegen, die hoffentlich passen für die Kunden. Und wir sind halt auch die Produktmanager mit den Arbeitsplätzen sehr tief in diesen Kundenprozessen drin. Und das macht natürlich Spaß, weil es erstmal eine Abwechslung ist und man hat auch die ganze Zeit das Gefühl, es sind die Probleme, die wir beim Kunden damit lösen dann.
Das Interessante ist wirklich, vor Ort beim Kunden zu sein, den zuzuhören und auch zu sehen, wo der Schuh drückt und dort eben auch Lösungen zu entwickeln, gemeinsam mit den Consulting-Kollegen zum Beispiel auch, was einfach dem Kunden wirklich hilft, einfach seine Effizienz zu steigern, eine bessere Ergonomie zu haben oder ähnliches. Das ist wirklich schon cool. Und wenn man dann positives Feedback bekommt von den Produkten, die später am Markt sind, das ist echt wirklich sehr, sehr toll.
Und das ist Angebot oder der Besuch im Application Center ist auch sehr gefragt.
Genau, wir sind zwar erst dieses Jahr damit gestartet und sind noch ein bisschen im Aufbau. Wir werden das so Mitte des Jahres richtig eröffnen für uns, aber wir sehen jetzt schon, dass da ein großer Zulauf da ist. Also dass gerne Leute aus dem Vertrieb mit Kunden zu uns zu Besuch kommen und mit uns gemeinsam im Application Center dann sind.
Dieses Application Center gibt es ja übrigens nicht nur in Landsberg und in Blomberg, sondern auch international. Ne? Wir haben in Polen, in Schweden.
Genau, Brasilien, Kanada. Das heißt, wir haben, glaube ich, aktuell 10 Application Center, die im Moment stehen und die werden weiter wachsen, weil wir einfach gesehen haben, das ist ein super Zugang zu den Kunden. Deswegen ist diese Idee Application Center etwas, was, glaube ich, jetzt noch sehr viel in den nächsten Jahren aufgebaut wird.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Elektrisiert. Wir haben gehört, wie viel Expertise, wie viel Leidenschaft und manchmal auch Improvisation und Bastelkunst im Schaltschrankbau steckt. Alles so, wie es für jeden einzelnen Schaltschrankbauer passt. Christoph Marten und Fabian Bertelsmeier haben gezeigt, warum moderne Arbeitsplätze mehr können müssen, als nur gut auszusehen. Sie sollen führen, entlasten und Effizienz schaffen, ohne dabei den Menschen aus dem Blick zu verlieren. Gleichzeitig haben wir erlebt, dass Schaltschrankbau auch das technische Fundament für Energiewende und Digitalisierung ist. Belegt wird das durch eine große Schaltschrankbaustudie. Übrigens, deren dritter Teil erscheint jetzt passend zur Hannover Messe. Zum Schluss will ich noch eins sagen zum Thema Effizienz im Schaltschrankbau. Wer hier einmal gebaut hat, der sortiert auch zu Hause seine Sockenschublade effizienter.